Domradio Menschen
Podcast. Blutrache. Was für ein Thema. Grausam, düster, beklemmend. Schon bei dem Gedanken an Blutrache will ich am liebsten meine Arme unter die Beine nehmen und weglaufen. Schwester Christina hat genau das Gegenteil getan, als sie von Menschen in Albanien hörte, die in bitterer Armut und eben unter dem Gesetz der Blutrache leben, ist sie nicht weggelaufen, sondern von Deutschland zu ihnen gezogen. Schwester Christina lebt seit vielen Jahren in den Bergen im Norden Albaniens. Sie arbeitet mit Familien, die aus der Blutrache aussteigen wollen, mit Familien, die weder Geld zum Heizen für Medikamente oder gar Schulhefte haben. Und zunehmend arbeitet sie mit Menschen, die aus Deutschland abgeschoben wurden, denen nicht geglaubt wurde, dass in Albanien die Gesetze der Blutrache auf sie warten. Und jetzt ist Schwester Christina in Köln zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Und nimmt sich Zeit für uns, um aus ihrem Leben zu erzählen, das so abenteuerlich, so aufregend ist und von vielen Dingen zwischen Himmel und Erde zeugt, zum Beispiel von Nahtoderfahrungen und Heilung, vom Brustkrebs zum Beispiel. Herzlich willkommen, Schwester Christina. Ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Schwester Christina. Jeder Gast, Schwester Christina, stellt sich selber vor. Deswegen bitte, Alter?
Ich bin 60 Jahre alt.
Beruf?
Klosterschwester.
Berufung im Sinne, dazu bin ich auf diese Welt gekommen?
Dass ich lebe und zwar in Fülle lebe.
Die Religion ist bei einer katholischen Ordensschwester klar, katholisch, aber wie gerne katholisch?
Sehr, 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 sehr gerne und überhaupt katholisch.
Mein Opa hat mir gezeigt,
wie man mit kranken Menschen umgeht.
Von meiner Mutter habe ich
gelernt zu beten.
Mit knapp vier Jahren habe ich gewusst,
dass ich ins Kloster möchte und Krankenschwester werden möchte.
Als meine Tante, eine Missionsschwester, zu Besuch kam, als ich 5 Jahre alt war, war mir klar,
dass ich auch in die Mission möchte.
Als ich im Postulat, also in der Probezeit im Kloster erkrankte, musste ich
wieder gehen.
Ich habe es geschafft, deswegen nicht bitter zu werden, indem
ich gewusst habe, Bitterkeit nehme ich niemals mit irgendwohin.
Als ich beinahe gestorben wäre, habe ich erfahren, dass
Gott mich noch hier haben möchte auf dieser Welt.
Sprechen und schreiben neu lernen zu müssen, geht, wenn?
Wenn der Himmel mit mir ist und wenn ich will.
Heilpädagogik habe ich studiert, um
mehr zu erfahren über das innere Leben von behinderten Menschen.
Zusammen mit meinem dementen Vater habe ich uns eine gute Zeit gemacht, indem
wir sehr intensiv die letzten Jahre miteinander gelebt haben.
Nach Albanien bin ich das erste Mal gegangen,
als ich ungefähr 44 Jahre alt war.
In Albanien bin ich geblieben, weil
ich gewusst habe, dass Gott mich dort haben möchte.
Winter in Albanien heißt
nass, kalt und frieren.
Blut muss immer dann für Blut fließen, wenn
die Ehre verletzt wurde, dass man dafür sein Blut geben muss.
Blutrache ist für mich
eine Irreführung der Gedanken der Menschen dort.
Versöhnung geht, wenn
die Menschen überzeugt sind, dass das Blut schon ein anderer gegeben hat, nämlich Christus selber.
Als Sef umgebracht wurde, war mein erster Gedanke:
Oh, Sef.
Familien, die aus der Blutrache aussteigen wollen, müssen
viel Mut haben.
Wir als Schwestern können den Menschen
beistehen.
Rückkehrer, deren Asyl in Deutschland abgelehnt wurde, kommen zu uns, weil?
Weil sie völlig verzweifelt sind.
Als ich die Diagnose Brustkrebs bekam,
dachte ich, ich bin doch überhaupt kein Krebstyp.
Die Chemotherapie war für mich
eine äußerste Grenzerfahrung und auch spannend, weil ich durch ganz viele Tiefen musste.
Das Schlimmste, das ich bisher erlebt habe, ist
ein Kind in Albanien in Blutrache, das vor seinem toten Vater hockte. Ein langer Wurm kam aus seiner Nase und er hatte mit seinen 3 Jahren eine Zigarette im Mund.
Das Schönste, das ich bisher erlebt habe, ist,
dass ich lebe.
Gott ist
mein Vater und mein Gott.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in diesen 2 Stunden.
Domradio. Menschen.
Unser Gast heute ist Schwester Christina Ferband. Schwester Christina, Sie leben an einem Ort, Shkodra, in Albanien. Das ist eine Stadt mit ungefähr 110.000 Einwohnern. Und es gibt Angaben, dass es so vielleicht rund 800 Familien sind, die unter diesem Gesetz der Blutrache leben. Ungefähr 100 Familien wollten mit Ihnen zusammenarbeiten. Und für irgendwas zwischen 15 und 30 Familien, das verändert sich halt immer, tun Sie das auch. Begleiten Sie Familien. Wie muss ich mir das vorstellen? Was tun Sie?
Mit Familien in Blutrachen arbeiten heißt zuerst mit Familien arbeiten, die im Kanon nach dem Gesetz der Berge leben. Und in diesem Gesetz ist alles geregelt, auch die Blutrache. Blutrache heißt, eine Familie, ein Mitglied der Familie, ein männliches Glied, muss das Blut geben, wenn etwas geschehen ist, was die Ehre verletzt. Und die Arbeit ist zuerst, sage ich, das Wort Knochenarbeit. Und es gibt nicht ein Konzept, das wir haben. Jede Familie erfordert eine andere Arbeit mit uns, einen anderen Einsatz. Es ist völlig individuell. Klar war mein großes Ziel mal, die müssen sich versöhnen. Und ich muss erst mal sagen, die müssen gar nichts, weil das Müssen nicht funktioniert. An erster Stelle steht die Tatsache, dass eine Familie in Blutrache in Not ist, weil sie abgekoppelt sind vom normalen Leben. Sie sind teilweise isoliert, völlig isoliert, das heißt im Haus nur sicher vor dem Tod. Sie sind in Angst und sind traumatisiert, vor allem die Kinder.
Und also, wenn ich kurz unterbrechen darf. Also das ist so, das Gesetz sagt, du bist unter Blutrache und sobald und nur im Haus ist man sicher. Sobald derjenige, der dieses Gesetz dann, den das treffen würde, das Haus verlässt, kann er ermordet werden?
Ja, das heißt, er steht dann im Blut und er muss sein Blut geben als Wiedergutmachung der Ehre für die andere Sippe.
Aber wenn das dann passiert ist, wenn derjenige sein Blut gegeben hat, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja immer noch nicht gut, weil dann wieder die Ehre bei der anderen Sippe verletzt ist.
Ja, zwischendurch ist es gut. Zwischendurch ist es nicht gut, dass es wie ein Ping-Pong-Spiel über Generationen und über Jahre weitergeht. Blut für Blut, Rache für Rache, das ist unterschiedlich.
Sie sagen, die Menschen müssen gar nichts, aber wir machen ihnen ein Angebot. Was für ein Angebot können Sie denn machen?
Die Frage ist, was die Menschen erstmal bei uns wollen. Meistens kommen die Menschen nicht zu uns und sagen, hilf uns jetzt, wir sind in Blutrache, wir möchten uns versöhnen oder so. Die Menschen kommen meistens zu uns, weil sie in wirtschaftlicher Not sind, weil sie sich nicht mehr versorgen können oder weil die Kinder durchknallen, weil der Stress so groß ist und oder weil jemand krank ist und sie kommen in die Ambulanz und es wird erstmal das Wort Blutrache überhaupt nicht erwähnt. wir kommen inzwischen selber drauf, wir fragen inzwischen auch nach, wie lebt ihr denn und ist da was? Und erst dann packen die aus. Und dann der Weg zur Versöhnung ist ein ganz langer Weg. Es geht erst mal um Entlastung, um psychische Entlastung, um wirtschaftliche Entlastung, dann auch um Eingeständnis der eigenen Schuld. Wir haben da vorher vielleicht ein Verbrechen begangen und jetzt sind wir dafür nach dem Kanon dran zu bezahlen, die Ehre wiederherzustellen. Das ist ein Prozess, der oft sehr lange dauert, dass sie nicht nur Opfer sind, sondern vorher Täter waren. Das haben wir gelernt, dass wir da auch ein Augenmerk drauf legen. Dann ist die Phase, wo wir mal so, oder ich die Frage stelle, ja, habt ihr schon mal wegen Versöhnung angefragt? Sind da schon Boten geschickt? Nach dem Kanon muss man Boten schicken, ja. Und da dauert es dann auch oft sehr lange, ist überhaupt jemand geschickt worden oder ist man nur isoliert, wartet man mehr oder weniger verzweifelt auf die Kugel, ist schon Kontakt mit der anderen Familie hergestellt über Boten oder ist da noch gar nichts. Oft sind die Fälle dann über Jahre zurück, was dann schwieriger wird. Es ist einfacher, wenn akut was passiert ist, sofort Kontakt aufzunehmen. Und wir erleben, dass über Beziehungen zu uns sehr viel geschehen ist, auch an Versöhnung. Wenn die Menschen uns trauen und sich überzeugen lassen, dass das der heilsamere Weg ist, raus aus dem Kanon, und dass es eben nicht so ist, dass die Seele erst erlöst ist, wenn sie gerecht ist, dann gibt es eine Chance.
Wenn Sie das so erzählen, hört sich das so an, als hätten Sie das schon erlebt, dass es eine Chance gibt.
Ja, klar, das sind natürlich dann die Highlights. Und wir haben öfter dann Versöhnung erlebt. Und
heißt das, dass es dann zu Ende ist und die Menschen frei sind, das Haus verlassen können und es ist wirklich zu Ende?
Ja, es gibt dann ein Versöhnungsritual, wo dann auch der Priester gerufen wird und wo es dann ritualisiert beendet ist. Im Kanon ist alles ritualisiert.
Haben Sie auch erlebt, dass Sie nicht helfen können?
Ja, ich habe klar erlebt, eine Familie, wo wir 5, 6 Jahre sehr intensiv gearbeitet haben und dann hat der Sohn trotz allem geschossen und hat gerecht und einen Jungen erschossen.
Wie ist das, wenn Sie daneben stehen und alles versucht haben und nicht helfen können?
Es ist total bitter. Also, und ich denke natürlich auch dann an, ich kann es nur diesen Jungen, habe ich so vor Augen, der auch gekämpft hat. Es ist nicht so einfach für den Rächer, dass er jetzt einfach Lust hat zu schießen. Der immer wieder so an der Grenze war, ich tue es doch nicht und ich kann eigentlich gar nicht schießen und ich muss doch. Und letztlich denke ich, auch er war ein Opfer des Kanon, dass er musste, ja, das ist wie ein heiliger Zwang, ich muss rächen, dass mein Bruder in den Himmel kommt. Und das ist eigentlich das Bittere, der Irrtum.
Albanien war Ihnen, Schwester Christina, vielleicht nicht in die Wiege gelegt, aber dass Sie Ordensfrau werden wollten, das wussten Sie schon, da waren Sie noch keine 4 Jahre alt. Schwester Christina Färber aus Albanien, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Und Schwester Christina, Sie sind Ende der 50er Jahre in Donauwörth geboren und wussten schon mit nicht mal 4 Jahren, ich werde Schwester. Wie kann das sein?
Wie das sein kann, das weiß ich nicht. Es war einfach so. Es war in mir, dass ich dem lieben Gott gehören werde und dass ich Klosterschwester werden will. Und kurz vorher war in mir, dass ich Krankenschwester werde.
Und dann war für Sie klar, dass Sie einfach beides miteinander verbinden? Es gibt noch eine kleine Anekdote, da waren Sie dann ein Jahr älter, da waren Sie 5 Jahre alt und eine Tante kam zu Besuch. Die war Missionarin Und sie wurden noch entschiedener. Ich stelle mir so eine kleine, entschiedene Fünfjährige vor, die ihrer Familie was sagt in dieser Szene, als die Tante als Missionarin kam.
Also die Tante war in einem Missionsort und war auf Urlaub, aber nicht in der Mission, aber in dem Haus, wo sie in Urlaub war, war ein Missionar. Und meine Schwester war 2 Jahre älter. Und der Missionar mit langem Bart hat zu meiner großen Schwester gesagt, ach, du kannst ja, wenn du groß bist, mit mir kommen in die Mission nach Afrika. Und meine große Schwester hat die Panik gekriegt und ist hinter meine Mama und hat gesagt, nein, ich gehe nicht mit dir. Und ich habe den angeschaut, ich weiß das noch wie heute, und bin zu dem Missionar, habe ihn an seiner Kutte gezupft und gesagt, die geht nicht mit, aber ich gehe mit dir. Und ab dem Zeitpunkt war mir auch klar, dass ich in die Mission gehen werde.
Was war das für eine Familie, die dieses kleine Mädchen beherbergt hat, die so früh, so entschieden und so klar wusste, was sie mit ihrem Leben anstellen wollte?
Das ist eine ganz kleine, eher ärmliche und vor allem ganz einfache Familie, die 4 Kinder hat, 4 Mädchen, und mein Vater und meine Mutter waren einfache, tiefgläubige Menschen, einfachgläubig, dass ich immer noch bewundere, diesen fraglosen Glauben, und vor allem zufriedene Menschen.
Und Sie haben das auch hingenommen, dass Sie in die Mission wollten, oder haben Sie gesagt, oh, überleg noch mal, oder was haben Ihre Eltern mit diesem entschiedenen kleinen Mädchen gemacht?
Also, ich weiß nicht, ob meine Eltern das damals überhaupt so ernst genommen haben. Ich war damals kaum 5 und ich habe da auch nicht viel geredet drüber. Das war in mir so klar, dass das auch nicht notwendig war, darüber zu reden.
Und als es dann, also Sie haben dann die Schule besucht, sind danach Krankenschwester geworden, als das in Ihnen dann immer noch klar war und Sie es dann auch ausgesprochen haben, dass Sie ins Kloster gehen wollen. Was haben Ihre Eltern da gesagt?
Also meine Eltern waren dem absolut bejahend gegenübergestanden. Unsere Eltern haben unsere Entscheidungen, die wir trafen, eigentlich immer akzeptiert.
Sie sind Krankenschwester geworden. Also Sie haben das ja zuerst entschieden. Als 3-Jährige, ich werde Krankenschwester. Und Sie sind es dann auch geworden. War das so? War das das, was Sie als kleines Mädchen wollten, was Sie dann gelernt haben?
Absolut, ja. Also ich habe, viele Leute haben mir dann gesagt, mach doch was anderes, mach doch Lehrerin oder mach das oder geh ins Büro. Und für mich war das immer sonnenklar. Und es war mir klar, seit ich mit meinem Opa, der Sanitäter war, immer unterwegs war. Mein Opa starb, als ich 4 war. Also ich war mit 3 schon mit ihm unterwegs. Und er war dann so Dorfsanitäter. Er hat, im Krieg war er Sanitäter. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm Beine verbunden habe von einem Bauer, der von der Kuh getreten wurde. Und da habe ich mich entschieden, dass ich dasselbe werde, wie der Opa ist. Und das war für mich, ich habe da nie dran gezweifelt, nie, dass ich Krankenschwester werde.
Naja, da sind Sie dann ja auch geworden. Und als Sie das dann waren, Sie wollten ja 2 Sachen. Sie wollten Krankenschwester werden und Sie wollten ins Kloster. Als Sie Krankenschwester waren, sind Sie ins Kloster gegangen. Aber dann wollte das Kloster Sie nicht. Und diese Geschichte erzählen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Schwester Christina Färber, so heißt unser Gast heute in der Sendung Menschen. Schwester Christina, Sie gehören zu der katholischen spirituellen Weggemeinschaft, das ist ein kleiner Orden in der Schweiz, und Sie leben im Norden Albaniens mit den Menschen dort und wussten schon ganz, ganz früh als klitzekleines Mädchen, ich will Nonne werden und Krankenschwester. Dann haben Sie die Schule beendet, sind Krankenschwester geworden und mit 20 Jahren sind Sie eine sogenannte Postulantin, also so eine Anwärterin im Kloster geworden. Und obwohl alles so war, wie Sie sich das immer gewünscht haben, wollte dann das Kloster sie nicht? Was ist passiert?
Also es ist Folgendes passiert. Ich hatte einen kleinen Unfall, wo meine untere Wirbelsäule irgendwie komisch verrutscht war und war dann in einem ganz kleinen Krankenhaus. Und bei der Behandlung in einem Moorbad bin ich ertrunken und war klinisch tot. Und dann bin ich ziemlich ramponiert zurück ins Kloster. Und
was heißt ramponiert?
Also ich hatte meine Sprache verloren. Ich hatte einfach Koordinationsstörungen und war total schwach. Ich denke, eine Reanimation oder geht nicht so spurlos an einem vorbei. Und ich habe mich lange nicht erholt und dann habe ich gespürt, dass einfach Diskussionen sind, hat sie dann auch dann, wenn sie schon nicht mehr das Körperliche hat, noch die Gnade der Berufung. Und dann wurde mir mehr oder weniger nahegelegt, dass ich doch gehen sollte.
Ich habe da im Fragebogen schon nachgefragt, ob Sie nicht bitter enttäuscht gewesen seien. Und Sie haben gesagt, ja, das war ich. Weil das ist ja, also nicht nur, dass ein Lebenstraum an der Stelle zu Ende ist, das ist ja auch seltsam, wenn andere Menschen darüber befinden, ob man selber die Gnade hat, oder?
Ja, das, denke ich, war so eine ziemlich tiefe spirituelle Krise in mir. Auch die Frage, ja Gott, was hast du mich belogen? Spüre ich nicht richtig? Stimmt das alles doch nicht? Habe ich mich so getäuscht? Und in der Tiefe wusste ich trotzdem, nein, ich habe mich nicht getäuscht. Egal, was außenrum ist und wenn ich 100.000 Mal weggeschickt werde, ich gehöre Gott.
Aber es ist doch erstmal einfach grausam, was Ihre Mitschwestern da gemacht haben.
Das kann ich so nicht sagen, weil ich auch denke, dass sie sehr wohl auch gerungen haben. Und es ist ja damals schon auch die Zeit gewesen, wo, ich sage jetzt im Anführungszeichen, der Nachwuchs schon seltener geworden ist. Ich denke schon auch, dass die auch gerungen haben, ja. Und ja, es war letztlich gut so.
Warum?
Weil ich jetzt im Kloster bin und weil Gott einen Plan, einen anderen für mich gehabt hat.
Weil damals dieser Rauswurf, so nenne ich das jetzt mal despektierlich, gemacht hat, dass Sie den Weg finden konnten, den Sie jetzt gehen, deshalb?
Genau.
Sie haben Ihr Leben weitergelebt und haben dann ja einen Ort gefunden und Menschen gefunden, wo Sie sagen, das ist meine spirituelle Heimat, das ist die spirituelle Weggemeinschaft. Davon erzählen wir auch gleich noch. Ich würde aber gerne an dieser Stelle so einen kleinen Blick in die Zukunft von damals auswerfen, denn das Thema Krankheit, was sie ja nun wirklich heftig mit 20 eingeholt hat, also im Moorbad zu ertrinken, reanimiert zu werden, alles wieder lernen zu müssen, das Sprechen, das Schreiben, alles wieder lernen zu müssen, ist ja eine wahnsinnige Aufgabe und denkt, wenn man das einmal geschafft hat, okay, aber sie mussten das nicht einmal schaffen. Irgendwie sind sie mit dem Thema Krankheit immer weiter und mit heftigen, schlimmen Krankheiten konfrontiert worden. Und als sie schon Nonne geworden waren, immer noch, da haben sie nämlich Brustkrebs bekommen.
Also jetzt bin ich ganz ehrlich, zuerst hat diese Diagnose an meinen Stolz gerührt. Und ich habe ganz stolz gesagt, lieber Gott, aber ich bin doch kein Krebstyp. Und dann habe ich mal lachen müssen über mich und habe gesagt, ja, und jetzt hast du ihn halt. Und dann war für mich sehr schnell klar, dass der Krebs nicht mein Problem ist. Es ist das Problem, das ich Gott überlasse. Ich selber kann gegen den Krebs gar nichts tun. Und ich habe in mir war, okay, ich werde klar das tun, was man mir so empfiehlt, da entscheide ich dann, ob ich jetzt Chemo mache oder nicht, wenn ich es machen soll, das darf ich entscheiden, das hat mir auch mein Kloster überlassen, das zu entscheiden und alles andere ist in der Hand Gottes.
Erst einmal mussten Sie das Leben außerhalb des Klosters annehmen als junge Frau. Das haben Sie getan. Und Sie haben dann den Weg in ein anderes Kloster gefunden. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Vorher aber zur vollen Stunde hören wir einen Text, den Sie aus Albanien zu uns mitgebracht haben.
Wenn du siehst, wie der Sturm die Wälder niedermäht, wie die Erdbeben die Städte zertrümmern, wie das Feuer dein Haus frisst, dann sag zu dir selbst, ich glaube, dass der Wald wieder aufwächst, dass die Erde wieder stillhalten wird und mein Haus baue ich wieder auf. Wenn du Gerichte hörst, es wird dir Krieg geben und die Menschen um dich herum vor Angst vergehen, dann sag zu dir mit entschlossenem Mut, Jesus hat es mir vorausgesagt und hinzugefügt. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Carlo Caretto.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist heute Schwester Christina, die uns eben einen Text von Carlo Caretto mitgebracht hat. Schwester Christina, was für ein Text! Wenn du siehst, wie der Sturm die Wälder niedermäht, wie die Erdbeben die Städte zertrümmern, wie das Feuer dein Haus frisst, dann sag zu dir selbst, ich glaube, dass der Wald wieder aufwächst, dass die Erde wieder stillhalten wird und mein Haus baue ich wieder auf. Wer das sagen kann, können Sie das, wenn das Haus vom Feuer gefressen wird, zu sagen, mein Haus baue ich wieder auf?
Ich habe den Text gewählt, weil es ein bisschen für mich steht, ja. Mein Haus, wenn ich an mich denke, an meinen Körper, wie kaputt er eigentlich war und immer wieder, dann fange ich wieder an. Oder wenn ich jetzt an meinen Umfeld denke in Albanien, wie Menschen kaputt sind, wie und dieses trotzdem. Und für mich steht der Text auch für meinen, ich sage jetzt das Wort trotz, und genau deshalb und gerade deshalb fange ich wieder an, weil es etwas gibt, was größer ist als alles Zerstörerische.
Was ist größer als das Feuer, das mein Haus gerade gefressen hat und mir damit ja, ich meine, das ist ja ein Bild, das heißt ja, alles, was ich habe, ist weg.
Das Feuer des Heiligen Geistes.
Was heißt das? Sagt sich so leicht. Was heißt das? Was ist da größer?
Gott, der mein Schöpfer ist und der es in der Hand hat und der das Leben schlechthin ist, der mein Leben und alles drumherum in der Hand hat und mir das Leben schenkt, egal, wenn es mir alles um mich herum zertrümmert.
Es ist ja schon ein paar Mal alles um Sie herum zertrümmert. Wie war das dann? Wie haben Sie gemerkt oder woran, wie und woran haben Sie gemerkt, dass das Feuer des Heiligen Geistes größer ist?
An dem, dass ich weiterlebe und mir das Leben geschenkt ist, egal was passiert.
Domradio. Menschen.
Zu Gast ist heute Schwester Christina, die in Albanien lebt und dort arbeitet. Aber bevor Sie nach Albanien kamen, Schwester Christina, haben Sie Heilpädagogik studiert, Krankenschwester waren Sie ja da schon, und viel gearbeitet an ganz unterschiedlichen Stellen. Das können wir hier nicht alles erzählen. Ich würde gerne den Fokus setzen oder den Scheinwerfer richten auf 3 Jahre, die Sie pflegerisch gearbeitet haben. Aber ganz anders, denn diese 3 Jahre haben Sie mit Ihrem Vater verbracht, der Alzheimer hatte. Und Sie sind wirklich diesen ganzen Weg gegangen. Und ich weiß, viele Menschen würden sagen, wenn Sie von dieser Zeit erzählen, oh,
Das war ein Horror, das war so schrecklich. Und das, boah, und sie sagen, das war eine schöne Zeit. Wir haben uns eine schöne Zeit gemacht. Wie geht das?
Und ich weiß, es ist so. Ich habe mich entschieden, als wir gemerkt haben, dass mein Vater Alzheimer hat, war für mich ganz klar, ich werde meine Arbeit lassen und zu meinem Vater gehen, um meine Mutter in der Pflege nicht allein zu lassen. Ich wusste von meiner vorigen Arbeit, wie intensiv es ist, mit Demenzkranken zu leben und zu arbeiten. Und wir haben uns die Zeit so schön wie möglich gemacht. Und es war eine intensive, schöne Zeit, wo ich meinen Vater gepflegt habe, aber er irgendwo auch mich gepflegt hat, wo wir das Leben gepflegt haben, das wir noch miteinander haben.
Wie geht das?
Zuerst geht es darum, dass ich weiß, mein Vater braucht mich jetzt. Es ist jetzt umgedreht, nicht ich brauche ihn, er braucht mich und uns jetzt. Und die Herausforderung anzunehmen, was ist jeden Tag? Ich habe gelernt, gerade von Alzheimer-Patienten, dass sie jeden Tag eine andere Botschaft an mich haben. Ich habe gelernt, mich einzustimmen auf die Phase, in der sie im Moment leben. Ich habe gelernt, mit meinem Vater im Augenblick zu leben, was wir jetzt in unserem Emblem haben. Der Augenblick ist entscheidend. Was geschieht jetzt? Ich habe mich selber kennengelernt, auch mal meine Ungeduld. Ich habe mich klar mal gefragt, schaffe ich das jeden Tag, immer das Gleiche, um 8 aus dem Bett holen und dann das und das und zum Klo bringen und waschen und wieder zurück. Und natürlich auch rausgehen. Und es war total spannend und mein Vater war entspannt. Und meine Mutter hat unglaublich viel gelernt in der kurzen Zeit über Demenzkranke, hat ihren Mann so gesehen, wie er ist, mal als kleiner Junge in der Vergangenheit, mal als Ehemann, mal als Vater, mal, er konnte sich ja nicht mehr äußern, also völlig in verschiedenen Phasen. Und die schöne Zeit war, mein Vater durfte entspannt sein nach Phasen, in denen er seine Kriegszeit durch hatte. Das war für ihn schrecklich, aber er hat unsere Nähe gespürt. Er konnte sich zu einer bestimmten Zeit fallen lassen und ich war dann für ihn der Hans. Ich habe die Vermutung, er hat einen Kameraden gehabt im Krieg, der hieß Hans, und er hat ihn verletzt aus dem Maisfeld gezogen und dann war ich der Hans. Er hat alle Namen von uns vergessen, aber ich war der Hans bis zum Schluss für ihn. Und so war ich halt der Hans, ja. Und es war eine tiefe Zeit, eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Auch eine herausfordernde Zeit und eine gute Zeit.
Diese gute Zeit kam dann an ihr natürliches Ende, als ihr Vater dann gestorben ist. Und es gab ganz viele Ideen und Angebote, was sie denn jetzt machen könnten. Und da waren auch ganz tolle Sachen bei. Zum Beispiel hat man ihnen die Leitung eines Hospizes angetragen. Und sie haben aber gesagt, nee, irgendwie, das ist so toll, das klingt, ist es das nicht. Und haben gesagt, ich muss warten, bis die Aufgabe kommt, die jetzt kommen soll. Das haben natürlich viele Menschen nicht verstanden, aber sie sind dem treu geblieben, dass es das nicht ist. Und dann kam die Anfrage, nach Albanien als Krankenschwester zu gehen. Und woher haben Sie gewusst? Das Hospiz ist es nicht, aber Albanien ist es.
Wo ich das gewusst habe, das war dasselbe, wie ich damals gewusst habe, ich gehöre ins Kloster. Ich weiß es nicht. Ich denke, in mir hat sich der Gedanke Gottes durchgesetzt. Ja? Und ich habe einfach gewusst, das ist es noch nicht und das ist es nicht. Und dann die Anfrage nach Albanien, ich wusste glasklar in mir, das ist es.
Das war dann sehr abenteuerlich, der Flug dahin, dass sie dahin kamen, das wurde über Umwege, über einen österreichischen Militärstützpunkt gemacht und so weiter. Und sie sind dann im Kosovo-Krieg gewesen und haben da als Krankenschwester gearbeitet und irgendwann ging der Krieg zu Ende und sie haben aber gesagt, nein, ich will hier bleiben. Was hat Ihnen vorgeschwebt? Welche Aufgabe wollten Sie annehmen?
Mir hat gar nichts vorgeschwebt. Ich wusste nur, ich muss hier bleiben. Und dann habe ich zu meinem Gott gesagt, wenn du willst, dass ich hier bleibe, dann musst du mir erstens zu einem Verdienst verhelfen und dann musst du mir zeigen, wo es lang geht. Und das hat er mir dann auch getan, indem Caritas Deutschland auf mich zukam. Ich habe die auf der Straße getroffen in Albanien und ich die Anfrage dann nach ein paar Tagen bekam, ob ich mit ihnen arbeiten möchte.
Das haben sie gemacht und wie die Arbeit dann aussah, das erzählen wir aber gleich. In Albanien, wohin sich Flüchtlinge aus dem Kosovo-Krieg gerettet hatten, hat Schwester Christina im Kosovo-Krieg gearbeitet und danach haben Sie, Schwester Christina, heute unser Gast in der Sendung Menschen gesagt, ich will hier bleiben. Und durch eine Begegnung mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von Caritas Deutschland ging das auch. Also Sie haben dann eine Möglichkeit gehabt, in Albanien zu bleiben und da zu arbeiten. Was haben Sie gemacht?
Also ich habe zuerst mit Caritas Deutschland noch Flüchtlingsarbeit gemacht, bis alle Flüchtlinge weg waren. Und dann konnte ich mit Hilfe von Caritas Deutschland im Norden ein Büro aufmachen für Versöhnungs- und Blutrachearbeit zusammen mit einer albanischen NGO. Und dann bin ich endlich ins Kloster über Albanien in meine Gemeinschaft.
Genau, denn das hat angefangen als eben ein kleines Büro und heute ist da ein kleines Kloster, wenn Sie davon schreiben, es gibt im Internet so kleine Briefe, die Sie schreiben, reden Sie immer vom Klösterle, da steht immer ins Klösterle. Wie ist das gekommen, dass aus diesem Büro ein Klösterle geworden ist?
Ja, ich konnte dann eben endlich ins Kloster, in die spirituelle Weggemeinschaft eintreten und
das müssen Sie mir erklären. Wie können Sie in Albanien leben und in der Schweiz in ein Kloster eintreten?
Also ich kannte unsere Gemeinschaft schon, bevor ich nach Albanien bin und wollte nach dem Tod meines Vaters direkt ins Kloster. Dann hat es mir Gott, ich sage so einfach, nicht erlaubt. Und dann war die Möglichkeit plötzlich offen, dass ich ins Kloster gehe und somit haben wir aus der Schweiz in Albanien ein Kloster gründen können.
Das klingt ein bisschen rätselhaft, wenn Sie sagen, Gott hat mir das nicht erlaubt. Können Sie das enträtseln?
Ich kann Gott nicht enträtseln. Ich weiß nur in mir, dass ich schon im Kloster war und mich vorgestellt habe. Alle haben sich gefreut und ich fuhr weg und ich wusste, nein, ich darf noch nicht. Ich darf nicht. Und das war bitter, es war auch schmerzlich, aber ich bin dann nach Albanien und plötzlich ging der Weg auf und Gott hat das wohl so vorbereitet, dass wir jetzt auch in Albanien sind, als Kloster.
Ah, da Sie denken, wenn ich dann damals direkt ins Kloster gegangen wäre, wäre ich nicht nach Albanien gekommen?
Sicher nicht, ja. Wäre ich nie nach Albanien.
Wie haben denn dann Ihre heutigen Mitschwestern reagiert, als Sie dann wiedergekommen sind aus Albanien und gesagt haben, jetzt möchte ich doch gerne zu euch?
Nein, ich habe das nicht gesagt, dass ich möchte, sondern unsere Gründerin hat damals dann mit dem für uns Zuständigen gesprochen und ich habe ihr nur gesagt, ich fühle so eine tiefe Verbindung zu euch. Ich war damals schon in der Laienweggemeinschaft und dann hat sie mit dem gesprochen und der hat gesagt, ja, warum will sie denn nicht kommen? Und dann hat unsere Gründerin mich gefragt und ich habe dann natürlich sofort gesagt, ja klar, komme ich.
Ich habe ein bisschen im Internet geschaut. Was ich gefunden habe, ist ein kleines Kloster mit, sagen wir mal so, zwei Hände voll Frauen. Was ist das für ein Kloster, diese spirituelle Weggemeinschaft?
Kommen wir von den Kapuzinerinnen. das ist eine kontemplative Gemeinschaft. Und noch vor meiner Zeit haben sich die Schwestern getrennt, weil sie gespürt haben, mit unserer Gründerin, sie müssen außerhalb der Klausur leben und offen sein für Menschen, die kommen. Und wir sind eine Gemeinschaft, wir heißen Weggemeinschaft, das heißt, wir sind gemeinsam unterwegs auf der Suche nach Gott.
Sie sind in Albanien innerhalb dieser Weggemeinschaft unterwegs, auf der Suche nach Gott. Und Sie arbeiten da mit Familien. Ganz am Anfang der Sendung haben wir schon erzählt, welche Arbeit Sie da machen, wenn es um das Gesetz der Blutrache geht. Und Sie bieten viele Dinge an, von Gruppenstunden für die Kinder bis zu medizinischer Versorgung für Erwachsene. Und in der letzten Zeit sind Sie aber nicht nur mit den Menschen konfrontiert, die aus den Bergen, von den Hügeln zu ihnen runter an den See kommen, sondern auch mit Menschen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden, weil sie hier kein Asyl bekommen, weil man ihnen das nicht glaubt, dass sie unter dem Gesetz der Blutrache leben. Das sind ganz schreckliche Geschichten. Und diese Geschichten, was sie erleben mit Rückkehrern aus Deutschland, die erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen im Domradio immer dienstags und an diesem Dienstag heute ist Schwester Christina Färber zu Gast. Sie lebt in Albanien als katholische Ordensfrau, gehört sie zur spirituellen Weggemeinschaft, einem kleinen katholischen Orden in der Schweiz. Das Klösterle ist ein kleiner Ableger davon in Albanien im Norden und von dort schreibt sie kleine Briefe, Newsletter. In einem, Schwester Christina, haben Sie geschrieben, am Sonntag kam ein Hilferuf. Eine albanische Mutter mit 4 kleinen Kindern im Alter von 4 bis 13 Jahren wurden aus Deutschland ausgewiesen, abgeholt um 5 Uhr in der Früh von der Polizei. Sie sind in Blutrache und die 2 Jungs sind in hoher Gefahr, getötet zu werden. Dies alles wurde ihnen gar nicht geglaubt von den Behörden. Sie landen in Tirana, werden vom Bruder der Mutter abgeholt und erstmal untergebracht. Es geht nicht, die Gefahr ist zu hoch, sodass sie schließlich der Onkel irgendwo in ein Haus in den Wald am Rande vom Kosovo bringt. Dort ist nun tiefer Schnee. Die Wölfe sind hungrig und streichen ums Haus und heulen nachts, dass die Kinder schon davor fast vor Angst sterben. Das ist eine Geschichte mit einer Familie, die in Deutschland kein Asyl bekommen hat. Bleiben wir bei der Familie. Wie geht die Geschichte weiter?
Ich kann nicht so viel sagen, weil die Familie ja in Blutrache ist. Und wir möchten natürlich auch keine Fährte legen für jemanden, der das Blut rächen möchte. Aber ich kann so viel sagen, dass die Familie auf jeden Fall in Sicherheit ist, soweit man Sicherheit sagen kann. Also sie sind nicht mehr im Wald, sie sind nicht sicher vor dem Rächer, aber die Kinder sind stabiler. Ich kann nicht mehr sagen, weil das zu gefährlich wäre.
Das wollen wir ja nicht. Sie wollen die Familien schützen, also tun wir das natürlich auch an dieser Stelle. Ich frage danach, weil Sie an anderer Stelle schreiben, es werden immer mehr Rückkehrer. Und ich frage auch danach, weil wenn hier diskutiert wird, wer Asyl bekommen soll oder nicht, dann wird immer unterschieden zwischen Menschen, die aus dem Krieg kommen und Menschen, die Wirtschaftsflüchtlinge sind, aus Afrika kommen, weil sie da kein Auskommen haben und ganz schlimm denen aus Osteuropa, weil die kommen ja nur, weil es hier das Leben besser ist. Also in der Hierarchie der Flüchtlinge stehen die in meiner Wahrnehmung ganz unten. Und das klingt immer so, als könnten die einfach zurückgehen. Ihre Erfahrung ist, wenn die zurückgehen, wird das Leid erst richtig groß, oder?
Also das Leid ist umso größer, weil sie von einer Struktur wie in Deutschland zurück müssen ins Chaos. Und wer mal Struktur gewöhnt war und zurück muss in Strukturlosigkeit, in Chaos, die einzige Struktur ist die Korruption, für den ist das absolut traumatisch. Und die Menschen kommen zurück, die Häuser sind teilweise zerfallen oder verkauft. Die Kinder können schwer eingeschult werden. Meistens oder ganz oft haben sie nicht alle Zeugnisse dabei. Sie wissen nicht wohin, sie haben keinen Wohnsitz mehr, deshalb haben sie auch keine Schule. Die Angst ist groß, Arbeit finden sie sowieso nicht, finden die schon nicht, die dort geblieben sind. Jene, die in Blutrache leben, sind gefährdeter als vorher, weil der Bluträcher mitgekriegt hat, dass sie weg waren, und das steigert irgendwo den Zorn, sage ich. Oder bringt den Rächer auch in Druck, jetzt muss ich aber rächen, bevor sie wieder abhauen. Und die Verlorenheit ist dreifach. Also die Menschen sind völlig verloren.
Wenn Sie jetzt hier in Deutschland unterwegs sind, haben Sie viele Termine mit vielen Menschen, auch mit Menschen, die Einfluss haben. Erzählen Sie denen davon und sagen Sie, glaub doch diesen Menschen, bitte lasst sie hier in Sicherheit. Also politisiert Sie das, was Sie da in Albanien erleben, und versuchen Sie hier in Deutschland politisch Gehör zu finden?
Also ich versuche das auch. Ich schreibe viele Stellungnahmen schon von Albanien aus, ein Helferkreise. Wir sagen das, wo immer wir sind. Ob ich Gehör finde, das muss jeder selber entscheiden, ob er hören will. Ich habe heute bei der Pressekonferenz gesagt, als ich von einer Familie erzählt habe, die jetzt ausgewiesen wurde, mit einem schwerst behinderten Mädchen, das eine Sonde hat und keine Nahrung mehr. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, haben wir so Angst vor einem kleinen, vor einem Mädchen, vor einem behinderten Kind? Oder was ist das, was uns bewegt, sie zurückzuschicken vielleicht in den Tod? Und ob ich politisch werde, das weiß ich nicht. Ich denke, ich sage die Wahrheit. Und ob das politisch ist oder nicht, das ist nicht mein Thema.
Domradio Menschen.
Die Sendung mit Schwester Christina Färber, die in Albanien lebt und da mit vielen Familien arbeitet, unter anderem mit Familien, die unter Blutrache leben. Diese Sendung geht zu Ende, Schwester Christina. Wir haben eben aufgehört und über Abschiebungen gesprochen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das nicht politisch macht, wenn Menschen zurückkommen. Und alles ist noch viel schlimmer, weil man ihnen nicht glaubt, dass sie unter Blutrache leben. Und Sie haben gesagt, ich sage einfach die Wahrheit und wer mir zuhören will, hört mir zu. Sie schreiben oft Berichte, unter anderem an die Deutsche Botschaft, aber Sie machen die Erfahrung, dass selbst dann, wenn Sie Beweise haben, ein Richter sagt, naja, sie war ja nicht dabei, als sie hat das ja nicht mit eigenen Augen gesehen, und dann wird es weggeschoben. Und Sie sagen, manchmal ist es so gemein, was da steht. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das überhaupt Menschen tun können, so gemein sein?
Ich denke, dass es viel Druck gibt in, ich sage jetzt, die Amtsstuben. Das ist jetzt einfach meine Vermutung, dass es eine Zahl gibt, die müssen abgeschoben werden und egal wie. Und man kann dann gerade Menschen aus dem Ausland, die ja die Sprache nicht sprechen, mit Fragen, die ich als gemein bezeichne, so unter Druck bringen, dass sie auch nicht mehr antworten können, weil sie auch unseren Umgang mit Fragen gar nicht verstehen. Und es ist die Frage für mich, will man den Einzelfall noch sehen? Es gibt sicher welche, die betrügen, aber das ist der kleinere Prozentsatz. Und wo will man den Einzelfall überhaupt noch sehen? Und für mich ist, ich sage es das Gemeine, dass man dem Menschen sagt, das stimmt nicht. Und damit machen wir denjenigen, der die Wahrheit sagt, dass in Blutrache lebt, zum Lügner. Statt dass wir dann ehrlich sagen, wir wollen euch nicht mehr. Und das finde ich eigentlich das Schrecklichere dran, dass man das umdreht. Und die kommen zu uns und sagen, Schwester, wir haben nicht gelogen. Du weißt doch, du kennst das doch, sag das doch dort. Und warum glauben sie dir denn nicht? Du bist doch auch Deutsch. Und das ist tragisch. Und ich frage mich, haben wir das nötig, dass wir sie zum Lügner machen und sagen, das gibt's alles nicht mehr. Sicheres Land und es stimmt nicht, was sie uns erzählen. Und ich glaube, dass die Wahrheit sich eines Tages bemerkbar macht. Und ich frage mich auch, was macht es mit diesen Menschen, die Leute in der Nacht abholen? In der Nacht wird man, die albanischen Familien sagen uns, wie die Verbrecher sind wir abgeholt worden. Es geht doch auch anders.
Wenn Sie das so hier in Deutschland sagen, in der Botschaft oder vor Pfarrern oder vor Polizisten, passiert dann was?
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass es auf jeden Fall Betroffenheit auslöst. Und ich glaube auch, dass es so irgendwie auch niemand will. Und die Frage ist, warum geschieht es trotzdem? Und was ist da für eine Dynamik drin, die so entmenschlicht und keiner will es eigentlich und es geschieht? Und was passiert da? Und was muss geschehen, dass es so nicht weiter geschieht?
Was muss geschehen?
Zuerst glaube ich, müssen wir wieder als Volk beten lernen. Wir müssen den Blick wieder auf den tun, wirklich auf den Menschen, der uns im Moment auch von Gott gegeben ist, als Aufgabe und nicht nur als Last. Ich behaupte auch, uns ist der Glaube abhanden gekommen. Der christliche Glaube war immer auch ein Flüchtlingsglaube. Und wenn wir den Fremdling annehmen, wenn ich glaube, dass Gott dann das Seine gibt, was er uns ja versprochen hat, und solange uns das abhanden kommt und wir es nicht wiederfinden, haben wir viel verloren. Und ich glaube, man mag mich jetzt belächeln als Nonne, aber mit jedem Flüchtling, den wir auf diese Weise zurückschicken, weisen wir Gott ab.
Schwester Christina, jetzt ist unsere Sendezeit zu Ende und ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr, dass Sie sich in all dem, was Sie tun, auch noch für uns, das Domradio und die Sendung Menschen Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen, dass genau das passiert, dass wir die Menschen, die unsere Nächsten sind, als Aufgabe und nicht als Last empfinden und dass dann Gott das Unsrige dazu tut. Danke, dass Sie da waren. Danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.